Hallo zusammen, hier spricht Sabine Heinrich und bevor die neue Folge Hin und Heinrich startet, habe ich eine Einladung für euch. Wir machen nämlich einen Live-Podcast im Sommer am 16. Juni, das ist der 16.06. von 12 bis 13 Uhr hier am DZNE in Bonn. Das ist direkt an der Uniklinik auf dem Venusberg. Könnt ihr live dabei sein. Kostenlos natürlich. Es ist übrigens Tag der offenen Tür. Ihr habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf hirnundheinrich.de. Und jetzt kommt die neue Folge.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Warum Parkinson? Na, Parkinson hat von allen neurodegenerativen Erkrankungen das höchste therapeutische Potenzial. Dieser Satz, der geht mir einfach nie mehr aus dem Kopf, wenn ich über Parkinson nachdenke. Diesen Satz hat Professor Gasser hier in Folge 9 gesagt. Ist also schon ein bisschen was her, als wir über Parkinson gesprochen haben. Herzlich willkommen zu Hirn und Heinrich, einer neuen Folge unseres Wissenspodcasts über neurodegenerative Erkrankungen. Und Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung und kennt kein Alt, kennt kein Jung, kein Mann oder Frau. Und darüber haben wir hier ja auch schon oft gesprochen. Ich möchte die Folgen auch da nochmal empfehlen. Nicht nur die mit Professor Gasser, sondern auch die mit Jörg Karrenfort. Das war Folge 10, der an Parkinson erkrankt ist. Ja, und der gar nicht einsieht, sich dafür an der Kasse zu schämen, wenn es mal länger dauert. Oder seinen Beruf als Anwalt an den Nagel zu hängen. Nö, auf gar keinen Fall. Wir sprechen ja hier mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vom DZNE. Wir sprechen mit Pflegenden, aber auch eben mit Menschen, die direkt betroffen sind. Und heute haben wir einen Gast hier in diesem Podcast, von dem ich lange gedacht habe, der wohnt im Fernsehen, dass er auch erfunden hat. Heute weiß ich es besser, der wohnt da gar nicht, aber er hat es erfunden. Herzlich willkommen, ist mir eine große Freude, Frank Elstner.
Hallo Frau Heinrich, ich finde das schon wunderbar, dass Sie so lächeln beim Moderieren eines so ernsten Themas. Und das ist eigentlich auch meine Einstellung. Mit all dem, was einem auf einem zukommt und vielleicht nicht so gut ist, trotzdem ruhig bleiben.
Ja, ich denke ja immer, es hilft ja niemandem, wenn auch ich traurig bin, oder?
Genau.
Wo erreiche ich Sie gerade?
Ich bin auf Mallorca, habe meinen großen Sohn besucht und habe heute Morgen frisch gepressten Orangensaft getrunken und habe das Gefühl, ich bin im Schlaraffenland.
Ja, das hört sich auch so an. Ganz liebe Grüße aus dem trüben Köln, alle ein bisschen krank von Karneval, weit weg bis Frühling. Also bei Ihnen riecht es nach frisch gepresstem Orangensaft. Wie ist das Wetter ansonsten?
Im Moment ist es ganz gut. Es war die letzten Tage ein bisschen bewölkt, aber da ich hier so ein Thermometer habe, mit dem ich immer rumspiele, wir hatten gestern 19 Grad und heute 21.
Also. Ganz herrlich. Was machen Sie so den ganzen Tag, Herr Elstner?
Nichts.
Herrlich. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen bei Ihnen. Was ist denn bei Ihnen nichts? Wie definieren Sie denn nichts?
Ich mache hier Familienkultur. Mein großer Sohn lebt seit fast 20 Jahren hier. Und ich habe ihn besucht. Wir sind essen gegangen. Wir haben uns unterhalten. Wir haben Probleme gewälzt. Wir vertragen uns sehr gut. Er hat mir den Sport beigebracht. Er ist mal bei den Surfweltmeisterschaften mitgefahren und hat mir gesagt, wie man auf diesem Brett stehen bleibt. Und wir haben hier eine sehr intensive familiäre Bindung. Ich habe 5 Kinder und unser Ferienhaus hier ist Treffpunkt für alle.
Das klingt toll und da kommt auch direkt ein ganz großes und wichtiges Stichwort, wenn wir auch später noch darüber sprechen, über Parkinson. Wie wichtig ist Familie?
Also für einen, der wie ich eine Karriere gemacht hat, die mit viel Reisen zu tun hatte, mit viel Abwesenheit von zu Hause, für den ist die Familie jetzt nachzuholen ganz besonders wichtig. Jetzt habe ich Zeit. Ich kann mir jeden Tag aussuchen, besuche ich meine Enkelin, die in Brüssel studiert oder meine Tochter, die in Hamburg arbeitet. Oder meine Tochter, die vor den Toren Hamburgs arbeitet. Oder mein Sohn, der in Potsdam arbeitet. Und so habe ich immer eine große Möglichkeit, familiäre Themen nachzubehandeln.
Das klingt, Sie sind wahnsinnig viel unterwegs, Herr Elstner. Ich sehe Sie gerade vor meinem inneren Auge nur in Autos, Zügen und Flugzeugen sitzen.
Ich bin zu viel geflogen in meinem Leben, ja. Ich habe ja auch diese Tiersendung auf der ganzen Welt gemacht, habe 12 90-Minuten-Filme gemacht über aussterbende Tiere. Und da sitzt man dann schon manchmal 16 Stunden irgendwo im Flugzeug. Dann kommt man selbst wie ein aussterbender Land. Und dann geht's los, dann wird gedreht. Sie wissen ja, dass das kein Spaß ist, sondern harte Arbeit.
Disziplin vor allem. Und jetzt holen Sie also nach, was Sie selbst sagen in Ihrer aktiven Zeit, vielleicht ein bisschen haben schleifen lassen, die Familie. Aber wir wollen heute auch über Sie sprechen. Wir wollen über Ihre Parkinson-Erkrankung sprechen. Erinnern Sie sich noch an den Tag, an dem Sie Ihre Diagnose bekommen haben?
Ja, an den erinnere ich mich genau, weil ich jahrelang eine ganz andere Diagnose bekommen habe. Meine Hausärzte und die Ärzte, zu denen man normalerweise geht, man geht ja nicht zum Neurologen zuerst, haben mir alle gesagt, du hast keinen Parkinson. Ja, du zitterst ein bisschen, das ist dein Lampenfieber, du hast immer Lampenfieber und daher kommt das. Und dann habe ich es auch nicht so ernst genommen, bis ich ein paar Dinge getan habe, die man eigentlich nicht tut, wenn man keinen Parkinson hat. Und dann bin ich mal zu einem Arzt gegangen und habe gesagt, jetzt untersuch mich doch mal, was habe ich denn nun? Habe ich jetzt Parkinson, ja oder nein? Und der hat mir sogar schriftlich mitgeteilt, nein, du hast keinen Parkinson. Dann war ich beruhigt und habe das wieder nicht ernst genommen, sondern wieder mit dem Nervositätstrouble in Verbindung gebracht. Ich habe noch zum Schluss meines Lebens 800 Mal die Sendung Menschen der Woche gemacht am SWR. Mhm. Und da war ich immer nervös. Und wenn ich ein Glas genommen habe, Sie sehen, heute geht's fast, hat die rechte Hand immer mehr gezittert. Und dann habe ich mich dran gewöhnt, zwei Hände zu nehmen. Und einige Leute, die sich mit Parkinson auskennen, die haben mir dann geschrieben und haben gesagt, Elstner, Sie haben Parkinson. Und dann bin ich endlich zum Neurologen gegangen und der hat mit mir ein paar Untersuchungen gemacht und der hat zu mir gesagt, Elstner, tut mir leid, aber ich sage es Ihnen direkt, Sie haben Parkinson und da müssen wir was gegen unternehmen. Dann bin ich runtergegangen zu meinem Auto, da saß mein Freund und Fahrer drin und habe gesagt, scheiße, ich habe Parkinson. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, jetzt warte doch mal ab, in welchem Zustand du bist und wie es dir geht und was die dir erzählen und hat mich getröstet. Dann bin ich nach Hause gegangen, dann habe ich meiner Frau gesagt, weißt du was, wir sagen den Kindern mal noch nichts. Dann hat sie gesagt, wieso? Die Kinder müssen das zuallererst wissen, die müssen sich zu Hause auch mit Rücksicht nach dir verhalten. Ja, und dann ging das innerhalb von 3 Tagen wie ein Lauffeuer durch die Familie und dann hatte Papi Parkinson.
Ja, und da lachen Sie. Haben Sie denn direkt auch gelacht oder war es wirklich damit auch so, nö, also jetzt hat Papi Parkinson, dann ist das so?
Ich hatte mich mit der Krankheit schon mal beschäftigt, weil ich sehr viel über medizinische Entwicklungen lese. Es interessiert mich einfach, wenn ich irgendwo spende, was machen die mit dem Geld bei der Krebsforschung? Ich bin eins der 7 Gründungsmitglieder der Deutschen Krebshilfe und habe mich also immer für solche Themen interessiert. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, was machen die? Wer macht in Deutschland? Wie viele Leute haben einfach diese Krankheit? Ist das ein Todesurteil? Und dann habe ich einen wunderbaren Professor in Würzburg kennengelernt und mit dem zusammen habe ich das Buch gemacht, na, dann zitter ich halt. Und dafür habe ich mich später entschuldigt bei den Parkinson-Kranken, weil das wirklich ein blöder Titel ist. Denn man zittert nicht nur halt. Es gibt wirklich sehr schwere Fälle. Und ich bin immer wieder berührt von Menschen, die mir schreiben, weil sie sagen, sie waren so ehrlich und haben sich mitgeteilt, wir haben noch keine Lust gehabt oder haben uns nicht getraut. Ich habe letzte Woche ein Foto gekriegt von einem wunderschönen Mädchen oder einer jungen Frau, die unter 40 war, als sie Parkinson diagnostiziert bekommen hat. Und das tut einem natürlich wahnsinnig leid. Ich habe das große Glück, dass ich einen super Arzt habe. Der ist Professor in Würzburg an der Uniklinik, ist der Chef der Deutschen Parkinson-Hilfe. Und der hat zu mir gesagt, mach weiter deinen Sport, das hilft ungemein. Mhm. Und da mein bester Freund Sportlehrer ist, haben wir gleich ein Parkinson-Programm zusammengestellt. Und ich mache Parkinson-Boxen, ich mache Parkinson-Tischtennis. Also wir sind up to date und es geht mir gut. Und Sie sehen, ich zitter verhältnismäßig wenig.
Mhm. Wie haben denn Ihre Kinder dann darauf reagiert und Ihre Frau?
Also meine Frau hat gesagt, das kriegen wir schon hin. Und die Kinder haben gesagt, mach du dir nicht so den Kopf voll, mach du weiter deinen Sport, dann wird's noch lange halten. Also wir sehen das eigentlich verhältnismäßig locker. Mhm. Und mein Arzt, der mich ja alle 3 Monate sehen möchte, der sagt, du hast dich in den letzten Jahren unwesentlich verändert. Freunde sagen mir, meine Gesichtszüge sind etwas starrer geworden. Mhm. Dann habe ich aber in einem Parkinson-Buch gelesen, das sei ganz typisch, dass es bei manchen Leuten zu Gesichtsveränderungen kommt. Meine Kinder sagen, du siehst immer noch so aus wie gestern.
Das meinen Sie bestimmt ganz lieb, Herr Elzner.
Natürlich.
Ja. Woran merken Sie denn selber Unterschiede zum Vorher und zum Jetzt?
Ja, das gibt eine ganze Menge Merkmale. Ich gehe nicht mehr sehr gerne in volle Restaurants. Ich gehe nicht gerne dorthin, wo große Menschenmassen sind. Meine Frau sagte mir wieder, wie gut, dass du in Malle bist. Ich war gestern protestieren. Und dann habe ich gesagt, wie gut, dass ich nicht unter die ganzen Menschen gehen musste. Aber wie schön, dass wir einen in der Familie haben, der aktiv ist zu diesem Thema. Ich werde schneller müde, ich sehe schlechter, ich habe ja nur ein Auge, ein funktionierendes, und ich werde im Laufe der Zeit mit Sicherheit die Fähigkeit verlieren, schnelle Bücher zu lesen oder Bücher schnell zu lesen.
Ich wollte gerade fragen, was sind schnelle Bücher? Sie sagen, Sie gehen nicht mehr so gerne in Restaurants. Das ist etwas, was ich von Betroffenen häufiger höre, dass sie das nicht mögen, wenn andere einem beim Essen zugucken vielleicht und sich dann auch eher ein bisschen zurückziehen wollen. Spüren Sie das bei sich auch?
Also es ist so, dass man wenn man lange gesessen hat, stolperanfälliger wird. Mhm. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, dann weiß ich schon in 2 Stunden, wenn ich aufstehe, dann stolper ich mit Sicherheit. Und deswegen gehe ich eben nur noch in Restaurants, wo ich den Besitzer gut kenne, wo ich vorher anrufe, wo ich weiß, wo ich in Ruhe sitze. Aber das Rauskommen, wieder zum Wagen zu gehen, das mache ich gerne auch unter Hilfe des Armes meiner Frau. Sie lachen sich tot, wenn sie sehen, wie ich nach Hause komme. Ich brauche manchmal 10 Minuten, um den Schlüssel ins Schlüsselloch zu kriegen. Mhm. Glücklicherweise haben wir 2 Hunde. Wenn ich komme, dann fangen die an schon den Hausbell und dann macht mir irgendein anderer auf. Aber man hat Schwierigkeiten, Schlösser zu öffnen. Man hat Schwierigkeiten, ohne Stolpern durch Menschenmengen in Restaurants zu gehen. Man hat Schwierigkeiten auch beim Schlafen. Parkinson-Kranke haben mit Sicherheit ein etwas schlechteres Schlafverhalten. Und man macht manchmal auch Sachen, die man sich nicht erklären kann. Mir ist das mal, aber das ist schon 12 Jahre her, ist es passiert, dass ich in Hotels Nachttischlampen runtergeschmissen habe. Und einer dieser Ausflüge war sehr teuer. Es war nämlich die teure Nachttischlampe vom Hotel Sachers in Wien. Dann habe ich natürlich eine Rechnung gekriegt und habe die Lampe bezahlt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, so, also jetzt müssen wir wirklich mal mich untersuchen. Und dann den Rest kennen Sie.
Und seitdem werden Nachttischlampen weggestellt?
Ich habe in meinem Zimmer eine Nachttischlampe, die nicht kaputt gehen kann.
So muss das doch funktionieren.
Also man sucht heute nicht mehr als Parkinson-Kranker schöne Nachttischlampen, sondern praktische.
Das ist am Ende vielleicht sogar viel besser. Herr Elzner, wir haben hier in diesem Podcast auch schon über die Medikamente gesprochen, die einem ja in der ersten Zeit sehr helfen können. Haben Sie selber auch welche bekommen und genommen?
Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen nicht sagen, welche Medikamente ich nehme. Das ist mir zu privat und zu persönlich.
Das würde ich auch nicht fragen. Aber die Frage ist, ob man all diese Möglichkeiten...
Also ich kann jedem Parkinson-Kranken, der die Eröffnung bekommt, du hast Parkinson, zwei Dinge mit auf den Weg gehen. Das ist erstens kein Todesurteil. Also da kann man schon mal ganz beruhigt sein. Man kann sehr alt werden mit Parkinson. Und zweitens mal, die Ärzte können diese Krankheit zwar noch nicht heilen, aber sie können sie erträglich machen. Genau. Und man läuft in Zustände hinein, dass man einen Wecker hat. Ich habe ihn leider jetzt nicht hier liegen. Mein Wecker klingelt alle 3 Stunden und das heißt entweder, ich nehme jetzt einen Saft oder ich nehme eine Pille. Das heißt, meine Medikation trage ich immer mit mir rum und schlucke die Pillen. Und das hilft tatsächlich. Also mir geht es noch verhältnismäßig gut. Ich war bei den deutschen Meisterschaften im Tischtennis.
Ja, letztes Jahr.
Fürchterliche Rückenschmerzen gekriegt und habe leider nur 2 Spiele gewonnen. Ich sage Ihnen nicht, wie viel ich verloren habe, aber ich werde trainieren, damit das besser wird.
Das heißt, Sie machen ja auch sehr viel Sport. Also Tischtennis, wissen wir. Boxen, ist das auch noch aktuell?
Ja, das ist vielleicht das, was mir im Moment am meisten Spaß macht. Ich habe einen Trainer, der die Pauschen hat, also in die man reinschlägt, der keine Boxhandschuhe anhat. Und ich selber habe mal als Jugendlicher mit 16, 17 Jahren war ich in einem Boxclub. Und ich habe eine hohe Affinität zu diesem Sport. Und ich habe eine reizende Boxerin kennengelernt. Die ist sogar Weltmeisterin. Und die geht jetzt mit uns zu Patienten und bringt denen bei, wie man richtig schlägt und vor allen Dingen, wie man schnell reagiert. Boxen hat ja den Vorteil, dass man sofort reagieren muss. Mhm. Und der Parkinson-Kranke, der wird in seinen Reaktionen etwas langsamer. Und seit ich boxe, habe ich so das Gefühl, ich bin wieder schneller geworden.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja hochkomplex Boxen, ne? Da muss man ganz schön viel zusammenbringen.
Ja, aber ich boxe ja nicht gegen Feinde. Ich stelle mir zwar manchmal vor, der Boxsack oder der Boxgegner ist irgendein Trottel, über den ich mich mal so geärgert habe, dass die Sendung nichts wurde. Aber man kann Aggressionen loswerden beim Boxen, aber man kann auch Tempo, Schnelligkeit und Reaktion üben. Und das ist für mich wichtig.
Was gibt Ihnen der Sport noch?
Ach, ich war mal Breitensportbeauftragter des Präsidiums des Deutschen Sportbundes. Ich habe jahrelang mich dafür eingesetzt, dass die Menschen Sport machen. Und dass man nicht durch Parks geht und Kurparks und Gönneranlagen und immer die Schilder liest, nicht den Rasen betreten, sondern dass man vielleicht ein paar Tischtennisplatten aufstellt, dass man Morgengymnastik dort betreibt, dass man wie die Chinesen Bäume umarmt und sich alles Mögliche einfallen lässt. Also Sport zu machen ist das Allerwichtigste bei solchen Krankheiten. Ich habe mit meinem Freund, der ja Professor ist, heute Morgen noch lange diskutiert. Der hat mir etwas gesagt, was sehr fordernd ist. Er sagt, du hast immer viel Sport gemacht. Aber damit ich dich freispreche davon, dass du genügend gemacht hast, du musst es jeden Tag tun. Und das ist natürlich keine frohe Botschaft für Parkinson-Kranke. Wer hat schon die Möglichkeit, jeden Tag Sport zu machen? Mhm. Aber wir haben jetzt an einem Programm gearbeitet. Wir sind bald fertig und dann kann ich das gerne unter die Menschen bringen. Wir haben alle Sportarten, die man sich so vorstellen kann, auf Parkinson-Wirkung und Parkinson-Erträglichkeit untersucht. Und wir haben jetzt eine Liste von 18 Sportarten. Und wenn man davon jeden Tag, wenn es nur 10 Minuten sind, macht, dann macht man es aber täglich. Mhm. Also der berühmte Freizeitsportler, der sagt, oh, ich trainiere jeden Freitag, der kann gleich zu Hause bleiben und ein Stück Kuchen essen.
Was sind da für Sportarten dabei?
Alles, was mit Bewegung zu tun hat. Sie können schwimmen, sie können laufen, sie können, wenn sie älter sind, Nordic Walking machen. Mhm. Ich bin hunderte von Kilometern gerannt, bis mein Knie ein Problem bekommen hat und ich dann mehr aufs Gehen umgewechselt bin. Aber eigentlich können Sie jeden Sport machen.
Man muss halt den Mut dann auch dazu finden, ne? Und zu sagen, ich mache das jetzt. Und eben wie Sie sagen, es ist kein Todesurteil.
Also meine Frau hat fantastisch reagiert in einer Beziehung. Sie hat gesagt, wir nehmen dich jetzt so, wie du immer warst. Und ich feuere dich an, weiterhin so viel Sport zu machen wie früher. Mhm. Und ich habe heute schon eine Stunde Gymnastik gemacht mit Kim, einer englischen Trainerin. Und werde nachher mit meinem Freund noch einen großen Spaziergang machen. Sie können auch Bergsteigen. Das kann ich nicht so gut, weil ich nicht schwindelfrei bin. Aber beschäftigen Sie sich damit, sich zu bewegen, dann werden Sie einer Krankheit zwar nicht die Heilchance bringen, sondern Sie werden sie erträglich machen. Mhm. Und wenn das, was man an Parkinson-Nachteilen erlebt, für einen leichter erträglich ist, ja, dann haben wir doch keine Probleme.
Gibt es etwas, was heute für Sie, ja, ich will nicht sagen besser ist, aber doch, was geht heute besser als vorher?
Ich trinke keinen Alkohol mehr. Das ist übrigens ganz wichtig. Der Alkohol schadet nicht so sehr, aber der Alkohol verträgt sich überhaupt nicht mit Medikamenten. Mhm. Und deswegen kann ich jedem nur raten, der viele Medikamente nehmen muss, und das sind wir Parkinesen natürlich auch, keinen Alkohol zu trinken. Mhm. Das ist ganz schnell eine positive Wirkung. Wenn ich abends trotzdem mal umgefallen bin und ein Bier getrunken habe oder ein Glas Wein, werde ich am nächsten Morgen bestraft. Das Aufstehen fällt schwerer, ich falle leichter hin und deswegen kein Alkohol mehr. Das ist ein großer Vorteil.
Mhm. Lassen Sie uns mal über die Forschung sprechen, über die Parkinson-Forschung. Sie beschäftigen sich ja auch intensiv damit. Können Sie sich erklären, warum es so mühsam ist und es überhaupt noch keine Heilung gibt?
Also der Mr. Parkinson hat ja im vorvorigen Jahrhundert gelebt und seit dieser langen Zeit kennt man diese Krankheit. Und dass man da bisher kein Mittelchen gefunden hat, das wirklich heilt, kann ich nicht verstehen. Wir alle haben Corona jetzt erlebt. Wir alle haben erlebt, wie Arzneimittelfirmen auf einmal Dinge erfinden, mit denen man nicht gerechnet hat. Wenn ich an diese sympathischen Menschen aus Mainz denke, die in dieser wunderbaren Adresse forschen, wie hieß das irgendwas am
an der Goldwaage.
dann möchte ich am liebsten denen sagen, Mensch, könnt ihr nicht mal eure ganze Kraft dazu benutzen, sie in Parkinson zu investieren? Mm. Aber wenn ich jetzt mit Fachleuten spreche, dann sagen die mir, es gibt so viele Wege, die mit Parkinson zu tun haben können, die alle zu untersuchen. Das heißt, man muss 100 Doktorarbeiten schreiben, um vielleicht einen der Wege besser zu kennen. Und es kostet immenses Geld. Und ich fordere seit 30 Jahren in allen meinen Arztsendungen, die ich produziert habe, dass man die Mühe sich gibt, Geld für die Grundlagenforschung auszugeben. Ohne die Grundlagenforschung kommen wir nicht weiter. Und da ist Parkinson, da ist MS, sind natürlich mit an erster Stelle, weil das sind die Krankheiten, die noch so viele gute Antworten brauchen. Zum Beispiel in Frankreich sagen die Leute, Parkinson hat mit der Landwirtschaft zu tun. Jetzt sollen sie also die ganzen Pestizide untersuchen. Welche Firma macht das freiwillig? Ich hoffe irgendwann, wenn wir auf die Straße gehen und sagen, Leute, forscht mal an der richtigen Stelle, dann kann das vielleicht was helfen. Da werden nur nicht viele Parkinson-Menschen mitgehen, weil die eben so schlecht laufen können. Das ist das nächste Problem. Manche sagen, Parkinson kommt aus dem Darm. Irgendwelche Missschaltungen im Darm würden Parkinson verursachen. Aber mein Professor, der einer der bedeutendsten Professoren auf diesem Gebiet ist, der sagt zu mir, Frank, ich bin davon überzeugt, wir werden es heilen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass du und ich es noch erleben werden. Aber wir werden es heilen. Ja, und das ist so viel Zuversicht für mich, der verschreibe ich mich lieber, als zu sagen, oh, jammer, jammer, jammer.
Mm. Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, warum ich?
Nein, nein, die muss ich mir auch nicht stellen. Die müsste ich mir stellen, wenn ich Alkoholiker geworden wäre.
Mm.
Aber Parkinson kommt.
Inwiefern haben Sie darüber nachgedacht, es öffentlich zu machen? Und was waren die Gründe, es dann zu tun?
Schauen Sie, der Michael Fox, der ist heute
oh.
in allen Zeitungen, wird er fotografiert, wie er im Rollstuhl auf die Bühne gefahren wird. Wenn ich keine Herzkrankheit kriege oder ein normales Leben noch vor mir habe, den Durchschnitt habe ich ja schon hinter mir. Ich glaube, in Deutschland sterben die Männer im Schnitt mit 78. Ich werde nächsten Monat 82. Also den Durchschnitt habe ich auch schon hinter mir. Ich glaube, dass das zur Schaustellen dieser Krankheit mit Filmstar, Rollstuhl und Bühne dem Ganzen so eine Dramatik gibt, die ich der Krankheit nicht geben möchte. Ich möchte mit dem, was ich tue und wo ich mich einsetze, dafür sorgen, dass die Leute die Hoffnung haben, dass sie ein gnädiges Parkinson haben. Ich bilde mir ein, bisher gnädig davongekommen zu sein. Und das wünsche ich allen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.